ARD Sounds.
Das ist für uns natürlich eine herbe Niederlage, da gibt es gar nichts zu diskutieren.
Deutschland geht leer aus bei den UN. Es hat nicht geklappt mit einem Sitz im Sicherheitsrat. Die Gründe dafür sind ein Thema später hier im Podcast.
Die Ukraine kann sich weiter Hoffnungen machen, Teil der EU zu werden. Beitrittsverhandlungen werden jetzt konkreter.
Russland steht wirtschaftlich unter Druck, will mit einem großen Branchentreffen aber das Gegenteil beweisen. Kann der Plan für Putin aufgehen?
Und wir machen uns ein Bild von der Lage im Libanon. Erst gestern wurde die geltende Waffenruhe erneut bekräftigt. Einen Tag später wird sie aber schon wieder gebrochen.
Hallo, ich bin Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Es ist Donnerstag, der 4. Juni, 15 Uhr. Ihr bekommt hier wieder die wichtigsten Infos zur aktuellen Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Wird das Hoffen der Ukraine belohnt? Schon länger träumt das vom russischen Angriffskrieg gebeutelte Land ja davon, irgendwann einmal Teil der EU werden zu können. Es hat in der Sache schon eine zweijährige Hängepartie hinter sich. Gesprochen wurde viel, Konkretes gab's lange nicht. Hauke, jetzt kommt wohl aber Bewegung in die Sache.
Ja, und auch wenn es bis dahin sicher noch ein weiter Weg ist, Gespräche über einen möglichen Beitrittsprozess der Ukraine soll es demnächst schon geben. Verhandlungen könnten möglicherweise Mitte des Monats schon starten. Das hat die EU-Ratspräsidentschaft jetzt mitgeteilt, die gerade bei Zypern liegt. Die formelle Eröffnung wird gerade vorbereitet, heißt es. Möglich wird das, weil die neue ungarische Regierung keinen Einspruch mehr gegen die Beitrittsverhandlungen einlegt. Auch für einen möglichen Beitritt von Moldau sollen Gespräche dann starten. Wie der weitere Weg für die Ukraine und Moldau aussehen könnte, das fasst unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz zusammen.
Das Beitrittsverfahren ist kompliziert und langwierig. Insgesamt sind die Verhandlungen in 6 Kapitel eingeteilt, darunter Wirtschaft, Außenpolitik und Justizsysteme. Mit diesem Kapitel soll nun begonnen werden. Darin muss die Ukraine nachweisen, dass ihr Rechtssystem und ihre öffentliche Verwaltung den EU-Standards entsprechen. Das Ergebnis muss dann von allen EU-Mitgliedstaaten bestätigt werden. Wir werden die Anforderungen in den nächsten Monaten erfüllen, heißt es aus der Ukraine. Das Land macht Tempo. Der ukrainische Regierungschef Selenskyj hat immer wieder einen Beitritt seines Landes zur EU als überlebenswichtig bezeichnet, vor allem als Schutz vor Russland. Experten gehen dennoch davon aus, dass der gesamte Prozess mehrere Jahre dauern kann und ein Erfolg nicht garantiert ist. Der deutsche Bundeskanzler Merz hatte eine Art Mitgliedschaft light vorgeschlagen. Danach wäre die Ukraine Mitglied der EU, hätte aber kein Stimmrecht.
Und wir bleiben noch beim Themenkomplex Ukraine und EU. Aktuell gilt in der EU besonderer Schutz für Menschen aus der Ukraine. Aber im kommenden Frühjahr müssen die geltenden Regeln verlängert werden. Und da sieht es danach aus, dass sich etwas ändern soll. Worum geht's denn da genau?
Es könnte so kommen, dass bald ukrainische Männer im wehrfähigen Alter zwischen 23 und 60 Jahren keinen besonderen Schutzstatus mehr in der EU genießen. Einige der EU-Innenminister haben sich jetzt bei ihrem Treffen in Luxemburg dafür ausgesprochen. Wie es in der Sache weitergehen könnte, das berichtet Katrin Schmidt in Brüssel.
Denkbar wäre laut EU-Kommission, den Schutz zu begrenzen auf Menschen, die aus besonders gefährlichen Regionen der Ukraine stammen. Oder eben Männer im Alter von 23 bis 60 Jahren auszuschließen. Dafür spricht sich auch der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt aus.
Wir haben festgestellt, dass genau in den vergangenen Monaten auch der Zuzug von Personen im wehrpflichtigen Alter gestiegen ist. Damit muss man umgehen.
In der Ukraine unterliegen Männer zwischen 18 und 60 Jahren der Wehrpflicht. Für Männer im Alter von 23 bis 60 gibt es daher ein Ausreiseverbot, wobei es auch Ausnahmen etwa für alleinerziehende Väter gibt. Für den Kriegsdienst werden in der Ukraine aktuell Wehrpflichtige ab 25 Jahren eingezogen. Und das müsse auch verstärkt möglich sein, so Schwedens Innenminister Johan Forssell. Klar ist es für uns von entscheidender Bedeutung, den Ukrainern jene Art von Schutz zu gewähren. Doch zugleich muss der Krieg geführt werden und er muss gewonnen werden. Und damit dies gelingt, ist es unerlässlich, dass mehr Männer in der Ukraine bleiben und kämpfen.
More men are staying in Ukraine and fighting this war.
Aus persönlichen Gründen könnten aber auch wehrfähige Männer weiter Schutz in der EU finden, so Innenminister Dobrindt.
Das schließt natürlich nicht aus, dass dann für diese Fälle das normale Asylverfahren gilt. Und ich glaube, auf den Weg kann man sich begeben, dass man bei Personen im wehrpflichtigen Alter zumindest dann auf eine individuelle Prüfung geht und nicht mehr auf den Fall der Massenzustromrichtlinie, der genau diese Individualprüfung ja ausschließt.
Allein Deutschland hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mehr als 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Und sie hatten auf Basis der EU-Massenzustromrichtlinie von Anfang an Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Wohnraum, zu medizinischer Versorgung und zur Bildung, also zu Schule und Kita, für ihre Kinder.
Wir schauen jetzt nach Russland. In St. Petersburg findet zurzeit das jährliche russische Wirtschaftsforum statt. Putin verspricht sich die große Show, will ein Zeichen von wirtschaftlicher Stärke und einer stabilen russischen Zukunft in die Welt senden. Geht denn der Plan auf?
Ja, immerhin 20.000 Teilnehmer aus 100 Ländern sollen in St. Petersburg zusammenkommen, heißt es aus dem Kreml. Dennoch ist die russische Wirtschaft unter Druck, einerseits durch westliche Sanktionen, andererseits durch zuletzt ja auch häufigere ukrainische Angriffe. Die haben deutlich gezeigt, dass die russische Ölindustrie militärisch verwundbar ist. Erst gestern haben wir hier im Podcast darüber berichtet, dass die Ukraine mit Drohnen eine Ölraffinerie am Hafen von St. Petersburg attackiert hat. Und das ausgerechnet zum Start von Putins Wirtschaftstreffen und dann auch noch in seiner Heimatstadt St. Petersburg. Man muss aber auch sagen, die Lage ist nicht mehr so wie zu Kriegsbeginn, denn westliche Unternehmen suchen wieder langsam den Kontakt zu Russland, darunter auch deutsche Firmen. Beginnt hier etwa schon eine Normalisierung in den Beziehungen zu Russland? Unter anderem darüber hat unsere NDR-Info-Kollegin Liane Kossmann mit Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen.
Nein, das sehe ich nicht als Zeichen für eine Normalisierung. Diese Besuche gab es auch in der Vergangenheit noch. Es ist natürlich eine Frage, was man damit erreichen will und erreichen kann. Ich glaube zumindest, dass davon keine positiven politischen Effekte ausgehen. Ich glaube vielmehr, dass es eigentlich auch die Absichten oder das Interesse der Bundesregierung unterläuft, Russland eben international zu sanktionieren. Aber es gibt eben noch weiterhin viele deutsche Unternehmen, die in Russland tätig sind. Und es ist natürlich auch jetzt nicht gesetzlich verboten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Was bringt dann aber so eine Teilnahme am Wirtschaftsforum, wenn zeitgleich noch Sanktionen in Kraft sind und aus der EU gerade ja in diesen Tagen zu hören ist, dass man den Druck auf Russland erhöhen muss, um zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges zu kommen?
Ja, ich glaube, dass diese Teilnahme, also für Vertreter von Unternehmen, dass damit die Hoffnung verbunden ist, dass man eben selbst sein Geschäft in Russland sichern kann und dass man selber die Beziehungen pflegen kann und vielleicht verhindern kann, beispielsweise, dass man enteignet wird oder dass man unter mehr Druck gerät. Sprich, der Erhalt dessen, was vielleicht man noch in Russland besitzt, das ist, glaube ich, das Hauptziel. Und es gibt ja bei den Teilnehmern, die jetzt eher aus der Politik kommen, denke ich, ja, verschiedene Ziele. Es gibt vielleicht die Vorstellung, dass man durch eine Teilnahme da eine Art von Dialog führen könnte. Aber wie gesagt, das halte ich eigentlich nicht für vielversprechend. Im Gegenteil, ich glaube, es unterläuft eigentlich das wichtigere Ziel, Russland da zu isolieren.
Ja, aber es aus den Berliner Regierungskreisen hieß es ja auch gestern, langsam öffne sich ein Fenster für Gespräche mit Russland. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe dieses Fenster noch nicht. Was es gibt, sind ja Schwächezeichen bei Russland, aber die sind aus meiner Sicht noch nicht stark genug, dass daraus eben eine Veränderung der russischen Haltung entsteht. Sprich, ich glaube nicht, dass Putin grundsätzlich gesprächsbereiter geworden ist und deshalb gibt es eben für einen Dialog auch keine Grundlage.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, zuletzt gab es Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft schwächelt, die Zinsen sind hoch, die Mehrwertsteuer wurde erhöht, der russische Staat musste mehr Schulden machen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Geht Russland die Puste aus?
Also die Wirtschaft hat sich auf jeden Fall abgekühlt in den letzten 1-2 Jahren. Es gab vorher so einen Boom, der durch die Kriegsausgaben, durch die Rüstungsausgaben entstanden ist und das ist nicht mehr der Fall. Die Wirtschaft stagniert, ich würde jetzt nicht von einer Krise sprechen, sie stagniert und ja, es gibt ein Loch im Staatshaushalt, das auch immer größer wird aktuell. Natürlich hilft da wiederum der Krieg gegen den Iran, weil die Energiepreise aktuell so hoch sind, dass Russland wieder mehr Einnahmen hat als noch letztes Jahr. Aber die Finanzierung des Kriegs wird schwieriger. Es wird auch schwieriger, Soldaten zu rekrutieren für diesen Krieg. Und die Ukrainer schaffen es immer mehr, auch mit weitreichenden Drohnen eben beispielsweise Raffinerien in Russland anzugreifen.
Ja, und Angriffe gab es ja gestern auch auf St. Petersburg. Wie würden Sie die dann interpretieren? Sind das eher Nadelstiche oder hat das schon einen spürbaren Effekt auf die Wirtschaft und das Leben in Russland?
Also zum einen ist es natürlich, hat es eine starke Symbolkraft, weil diese Rauchwaren sehr weit sichtbar sind und eben jedermann zeigen, dass Russland verwundbar ist und nicht in der Lage ist, aktuell sich da zu schützen. Es gibt auch eine wirtschaftliche Wirkung und zwar, wenn über längere Zeit viele Raffinerien angegriffen werden, dann gibt es natürlich eine Knappheit, vor allen Dingen von Benzin. Wir hatten das letzten Sommer schon mal, da sind dann die Benzinpreise vorübergehend stark angestiegen in Russland, sind dann aber wieder zurückgegangen. Das heißt, die Russen haben das Problem in den Griff bekommen. Jetzt aktuell laufen wir in eine ähnliche Dynamik rein. Die Ukrainer sind da auch stärker geworden. Das heißt, es kann auch diesen Sommer durchaus dazu kommen, dass eben die Preise in Russland ansteigen, dass es zu einer Knappheit von Benzin kommt. Und das spürt dann auch die Bevölkerung, weil man dann eben nur noch 10 oder 15 Liter bekommt, statt den Tank voll machen zu können.
Halten Sie es denn für möglich, dass es irgendwann wegen des Krieges und seiner Folgen zu einem Stimmungsumschwung in Russland kommen kann? Oder hat die jahrelange Staatspropaganda eine feste antiwestliche Haltung geschaffen?
Also ich sehe das Hauptproblem vielleicht gar nicht in der anti-westlichen Haltung in der Gesellschaft, sondern darin, dass die Gesellschaft den Krieg verdrängt. Für die meisten Russinnen und Russen kommt der Krieg eigentlich in ihrem täglichen Leben nicht vor. Und dieses Verdrängen wird natürlich dadurch gefördert, dass eben der Staat auch suggeriert, es ist eine Spezialoperation, man muss sich da keine Sorgen drüber machen. Aber ja, natürlich stößt das an gewisse Grenzen, wenn die Opferzahlen immer weiter steigen und die Rekrutierung vielleicht immer aggressiver wird, weil es schwerer wird, Männer zu finden. Aber eine Veränderung in Russland, eine politische Veränderung, wird wahrscheinlich nicht von der Bevölkerung ausgehen. Wenn sich da etwas verändert, dann vielleicht innerhalb der Eliten. Aber aktuell ist die Bevölkerung in der Politik einfach aus meiner Sicht kein wesentlicher Faktor. Dafür hat der Staat einfach durch seine Repressionsapparate die Situation zu stark im Griff.
Wir schließen für heute den Themenkomplex Ukraine-Russland und wollen jetzt auf die Lage im Libanon zu sprechen kommen. Hauke, da ist die traurige Erkenntnis, eine Waffenruhe hält dort einfach nicht, oder?
Nein, eigentlich sollten die Waffen ja auch schon seit April ruhen. Gestern gab es dann nochmal Gespräche zwischen Vertretern von Israel und dem Libanon. Dort wurde von beiden Seiten zugesagt, die Waffenruhe auch umzusetzen. Das Problem, nicht mit am Verhandlungstisch, sitzt nach wie vor die Terrormiliz Hisbollah. Sie lehnt auch die vereinbarte Waffenruhe ab. Und so kommt es, ehrlich gesagt nicht überraschend, dass heute gleich wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israels Armee und der Hisbollah gemeldet werden. Unsere Korrespondentin für die Region, Anne Osius, beschreibt für uns die Lage.
Schon kurz nach der gemeinsamen Erklärung von Libanon, Israel und den USA zu einem neuen Versuch der Umsetzung einer Waffenruhe laufen im Libanon wieder die Eilmeldungen. Beschuss im Süden des Landes, israelisches Bombardement auf Städte und Dörfer. Und auch wieder Drohnen- und Raketenangriffe der Hisbollah-Miliz in Nordisrael. Der Krieg geht weiter, trotz erneut erklärter Waffenruhe. Also alles nur eine Farce? Erst gestern starb eine komplette Familie im Süden des Libanon, die gehofft hatte, die Waffenruhe würde gelten und sie wären zu Hause sicher. Sie waren in ihrem Haus, berichtet der Bruder des getöteten Familienvaters Jakub Abdallah. Sie hatten ihr Haus für einige Zeit verlassen, weil das Dorf bedroht wurde, aber dann dachten sie, jetzt ist es sicher, wir gehen zurück. In der Nacht wurde im Südlibanon auch ein UN-Blauhelm-Soldat getötet. Weitere verletzt, meldet die UN-Mission UNIFIL. Die Gewalt müsse aufhören, fordert UNIFIL in einer Erklärung. Insgesamt mehr als 3.400 Menschen wurden im Libanon seit Kriegsbeginn im März getötet. Bei dem heftigen israelischen Beschuss gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz sterben immer wieder auch Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden rund 30 Menschen getötet, die meisten Soldaten. Auch wenn viele Menschen im Libanon ein Ende der Gewalt fordern, die Verhandlungen mit Israel werden vielerorts skeptisch gesehen. Libanesinnen und Libanesen befürchten eine dauerhafte Besatzung Israels in Teilen des Landes. Die israelische Armee ist weit vorgerückt. Das Problem bei den Verhandlungen in Washington, die Hisbollah als Kriegspartei sitzt nicht mit am Verhandlungstisch, lehnt Gespräche ab. Die Hisbollah wird begreifen müssen, dass es nun ein Abkommen zwischen Israel und dem Libanon gibt, das von den USA unterstützt wird, so der israelische Botschafter in Washington, Yehiel Leiter. Das Pilotzonenprojekt wird unter US-Federführung stehen. Spezialeinheiten und die libanesische Armee werden die Kontrolle über verschiedene Gebiete übernehmen und sich schrittweise über den gesamten Süden ausbreiten, damit wir nicht erneut in jenes Muster verfallen, bei dem Israel abzieht, die Hisbollah zurückkehrt und wir das genau selbe durchmachen wie in den vergangenen 40 Jahren. Doch gelingt die Umsetzung? Der Libanon bleibt gespalten. Die Regierung, selbst nicht Kriegspartei, will ein Ende der Hisbollah-Macht im Libanon und ein Ende des iranischen Einflusses im Land. Aber die Regierung ist zu schwach, um die Hisbollah zu entwaffnen. Und je weiter Israel im Libanon vorrückt, desto größer sind die Sympathien im Land für die Hisbollah, desto wichtiger wirkt die Miliz als selbsternannte Widerstandskraft im Libanon und desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Hisbollah ihre Waffen abgibt. Ein Teufelskreis. Israel und der Libanon haben vereinbart, ihre Gespräche Ende Juni fortzusetzen. Wenn es nicht vorher zu einer Einigung mit dem Iran kommt, dürften aber mindestens bis dahin die Kämpfe im Libanon weitergehen. In einer Region, in der offiziell eine Waffenruhe gilt.
Zum Abschluss gehen wir weg vom direkten Kriegsgeschehen, gucken auf Deutschland und das, was da gestern in New York passiert ist.
Das ist für uns natürlich eine herbe Niederlage, da gibt es gar nichts zu diskutieren.
Ja, das sind deutliche Worte von Bundesaußenminister Wadephul. Seit gestern Abend ist ja klar, Deutschland wird keinen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommen. Bei der Wahl in New York unterlag die Bundesrepublik Portugal und Österreich und das ziemlich deutlich. Und das sorgt heute für Katerstimmung bei der Bundesregierung, der das Abstimmungsergebnis natürlich einen deutlichen Rückschlag versetzt für die eigentliche angestrebte internationale Führungsrolle. Gründe für die Abstimmungsniederlage gibt's viele, sagen Expertinnen und Experten. Die Reaktionen und was die Niederlage bedeutet für Deutschland, hat Jasper Ruppert aus unserem Hauptstadtstudio mal zusammengefasst.
Derbe Pleite, historische Blamage, persönliche Niederlage für Friedrich Merz. Die Reaktionen sind deutlich nach der gestrigen Wahl für die nichtständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, bei der Deutschland leer ausging. Die Opposition haut drauf, bei der Union gibt man sich zerknirscht. Der ehemalige deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen findet im Deutschlandfunk-Interview ebenfalls klare Worte.
Es ist schon ein schwerer Rückschlag für deutsche UNO-Politik, für deutsche Außenpolitik, dass Deutschland so schlecht abschneidet. Es ist eine Niederlage für uns.
Heusgen, der auch außenpolitischer Berater von Angela Merkel war, sieht eine Mitschuld bei Kanzler Merz, der sich zu wenig engagiert habe. Bei der Frage, was diese Niederlage für Deutschland bedeutet, kann man zunächst darauf schauen, welche Vorteile ein Sitz im Sicherheitsrat gebracht hätte. Holger Niemann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg erklärt die Möglichkeiten so.
Gerade für die gewählten Mitglieder des Sicherheitsrates ist es eben auch immer eine große Möglichkeit, Themen auf die Agenda des Rats zu bringen. Also zum Beispiel hat Deutschland in seiner letzten Amtszeit im Sicherheitsrat ja aktiv versucht, das Thema Klima und Sicherheit auf die Agenda zu bringen.
Über die Gründe, warum die Mitgliedsländer der UN bei der Geheimwahl Österreich und Portugal den Vorzug gegeben haben, lässt sich nur spekulieren. Deutschland habe zu spät kandidiert, sagt Außenminister Johann Wadephul.
Wir waren von Anfang an im Hintertreffen, weil wir damals wahrscheinlich aus guten Gründen aber sehr spät ins Rennen gegangen sind.
Aus der Linken kommt die Kritik, dass Deutschlands Haltung im Gaza-Krieg ein Problem gewesen sei, dass man beim Völkerrecht Doppelstandards angelegt habe, auch mit Blick auf die Angriffe der USA auf Venezuela und den Iran. UN-Experte Niemann sieht noch einen weiteren möglichen Grund.
Diese Selbstverständlichkeit im Auftritt, dass man einen quasi natürlichen Anspruch hätte, als mehr oder weniger regelmäßiges, nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu vertreten sein, das, glaube ich, war ein erhebliches Problem.
Zu selbstsicher, zu spät, für viele zu wenig neutral. Das dürften die Hauptgründe sein. Und was sind die Folgen? Aus der Opposition heißt es, dass Deutschlands Ansehen in der Welt beschädigt sei. Holger Niemann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik sieht die Folgen dagegen weniger dramatisch.
Deutschlands Rolle in den Vereinten Nationen wird durch diese Wahl nicht weniger wichtig. Deutschland bleibt einer der größten Beitragszahler. Deutschland bleibt eines der wichtigen und großen Mitglieder, das sich aktiv für die Vereinten Nationen einsetzt.
Zudem lässt sich die Frage stellen, wie wichtig ist der Sicherheitsrat noch? Die 5 Länder mit einem ständigen Sitz haben ein Vetorecht. Gerade USA einerseits und Russland und China andererseits blockieren sich gerne und oft. Trotz dieses Zustands und trotz der deutschen Niederlage solle Berlin sich nicht zurückziehen, fordert Niemann.
Deutschland muss jetzt noch deutlicher machen, dass es in einer Zeit der großen Krise für die Vereinten Nationen ganz engagiert für diese Organisation eintritt.
Auf einen Platz im Sicherheitsrat muss Deutschland aber wohl erstmal warten. Bleibt sich Berlin bei den Bewerbungen alle 8 Jahre treu, gibt es die nächste Chance erst für die Sitzungsperiode 2035-36.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz und sage vielen Dank fürs Zuhören. Mit mir im Studio heute war Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Ja, ich sage auch danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.